DW Menschen und Märkte.
Bundeskabinett einigt sich auf Einwanderungsgesetz für Fachkräfte. Italien und die EU legen ihren Haushaltsstreit bei. Und das Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland. Wer übernimmt die Folgekosten? Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen. Die deutsche Wirtschaft klagt über einen Mangel an Fachkräften. Die Bundesregierung hat sich nun auf einen Gesetzesentwurf geeinigt. Der soll es qualifizierten Ausländern von außerhalb der EU leichter machen, in Deutschland zu arbeiten. Isabel Reifenrath.
Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte, die Wirtschaft benötige Fachkräfte, auch aus Drittstaaten, um den Wohlstand zu sichern und Arbeitsplätze besetzen zu können. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erklärte, mehr als 1 Million Stellen seien schon heute offen. Wer jüngst versucht habe, einen Handwerkstermin zu vereinbaren, wisse, was Fachkräfteengpässe seien. Laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wird die Zuwanderung von Fachkräften für ein Wirtschaftswachstum von 0,5 bis 1% sorgen. Auch die Sozialkassen profitierten davon. Davon sagte er.
Die Kabinettsmitglieder erwarten sich, wenig überraschend, Großes von ihrem Entwurf. Der muss natürlich noch Bundestag und Bundesrat passieren, bevor er wie geplant im Jahr 2020 zum Gesetz werden kann. Alex Krämer hat für uns zusammengefasst, was in dem Entwurf drinsteht.
Jobs für Menschen mit Berufsausbildung.
Hier ändert sich am meisten. Für Akademiker aus Ländern außerhalb der EU war es schon bisher recht leicht, nach Deutschland zu kommen und sich hier Arbeit zu suchen. Das wird jetzt auf diejenigen übertragen, die eine sogenannte berufliche Qualifikation haben, also eine Lehre. Künftig gilt für beide Gruppen. Wer einen qualifizierten Abschluss hat und dazu ein Angebot für einen Arbeitsvertrag, der seinem Abschluss entspricht, der darf diesen Arbeitsvertrag unterschreiben und herkommen. Welchen Beruf jemand hat, ist erstmal egal. Die Liste mit sogenannten Mangelberufen fällt weg, genauso wie die Vorrangprüfung, mit der bisher abgecheckt wurde, ob es nicht einen Deutschen oder einen EU-Ausländer gibt, der den Job übernehmen kann. Erleichtert werden soll außerdem die Zuwanderung für potenzielle Azubis. Wer ausreichend Deutsch spricht, für den ist es künftig einfacher, hier eine Lehre zu machen.
Arbeitssuche in Deutschland.
Menschen mit Berufsabschluss ist es künftig in bestimmten Fällen auch möglich, erstmal ohne Arbeitsvertrag nach Deutschland zu kommen und sich hier einen Job zu suchen. 6 Monate werden Bewerbern dafür eingeräumt, sofern sie ausreichend Deutsch sprechen und selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. Sozialleistungen gibt es nicht. Für ausländische Schulabgänger, die sich hier einen Ausbildungsplatz suchen wollen, gibt es diese Möglichkeit auch, aber die Hürden sind deutlich höher. Azubis müssen also in der Regel versuchen, von ihrer Heimat aus eine Lehrstelle in Deutschland zu finden.
Steuerungsmöglichkeiten.
Davon gibt es eine Menge. An vielen Stellen steht im Gesetzentwurf, die Behörden können eine Aufenthaltserlaubnis erteilen. Sie können sie also auch nicht erteilen, wenn sie Gründe dafür haben. Und der Bundesarbeitsminister kann, je nach Arbeitsmarktlage, jederzeit für einzelne Berufe oder Regionen die Vorrangprüfung wieder einführen. Er kann also zum Beispiel sagen, bei Maurern und in Ostsachsen und Duisburg, da schauen wir immer erstmal, ob wir einen Deutschen für den Job finden.
Und was ist mit abgelehnten Flüchtlingen?
Der sogenannte Spurwechsel war ein Streitpunkt zwischen Union und SPD. Es geht dabei um den Umgang mit denjenigen, die in Deutschland lediglich eine Duldung haben, aber schon lange hier leben und bereits arbeiten. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Was jetzt drinsteht im Gesetz, ist eine Art Minispurwechsel, die sogenannte Beschäftigungsduldung für 2 Jahre. Es gibt aber eine Menge Bedingungen. Bisher vorgesehen, mindestens 35 Stunden pro Woche muss der Betreffende arbeiten und das auch schon seit mindestens 1,5 Jahren. Das verdiente Geld muss für seinen Lebensunterhalt reichen und er muss ausreichend Deutsch sprechen. Auf Druck der Unionsfraktion wurden diese Hürden offenbar noch einmal ein wenig angehoben.
Vertreter der deutschen Wirtschaft haben den Gesetzesentwurf begrüßt. Von Seiten der Gewerkschaften kommt allerdings Kritik. Vor der Sendung habe ich mit Annelie Buntenbach gesprochen, Vorstandsmitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich habe sie gefragt, warum der DGB befürchtet, das Gesetz könne zu Lohndumping führen.
Als erstes möchte ich sagen, dass ich gut finde, dass das Gesetzgebungsverfahren jetzt in Gang kommt. Denn wir brauchen wirklich, und das steht ja im Koalitionsvertrag, auch so als Ziel drin, eine transparente und nachhaltige Regelung bei der Einwanderung. Und die haben wir im Moment nicht. Aber was dieses Gesetz, was jetzt auf dem Tisch liegt, bringt, das orientiert sich sehr stark an den kurzfristigen Unternehmensinteressen, also der unmittelbaren Stellenbesetzung und nicht an langfristigen gesellschaftlichen Bedarfen, wie das zum Beispiel bei einem Punktesystem wie in Kanada der Fall wäre. Und wenn es nur um diese kurzfristigen Unternehmensinteressen geht, dann gibt es das Risiko, dass das eben auch zu Lohndumping oder Ausbeutung führen kann. Ein Beispiel, wenn die Aufenthaltserlaubnis an eine bestimmte Tätigkeit bei einem Arbeitgeber gebunden ist, dann ist das ein Grad an Abhängigkeitsverhältnis, was nicht akzeptabel ist. Damit wird dann der Arbeitnehmer erpressbar, wenn er nämlich gekündigt wird oder selbst kündigt, vielleicht weil die Arbeitsbedingungen schlecht sind, dann bedeutet das, dass auch der Aufenthaltsstatus damit verloren gehen kann. Und das ist ein Beispiel dafür, warum hier Lohn- und Sozialdumping passieren kann.
Nun gibt es ja die sogenannten Engpassberufe. Das sind Branchen, wo auch die Bundesregierung sagt, hier fehlen Arbeitskräfte. Das können Handwerker, Techniker, IT-Branche, Pflegeberufe sein. Aber der Gesetzesentwurf ist ja nicht darauf beschränkt, auf diese Engpassberufe, sondern soll im Prinzip es Arbeitskräften in allen Branchen möglich machen, in Deutschland zu arbeiten. Ist das nicht ein Patentrezept dafür, um Druck auf Löhne auszuüben?
Naja, unser Interesse ist, dass die Engpassanalyse, wie wir sie heute haben, weiterentwickelt wird. Und weiterentwickelt wird dahin, dass wir da auf Fachkräftezuwanderung setzen in den Branchen, die von den Sozialpartnern eben als, also wo der Fachkräftebedarf dann von den Sozialpartnern auch gemeinsam festgestellt wird. Das jetzt in der ganzen Breite zu öffnen, kann sicherlich eine ganze Reihe Probleme mit sich bringen. Und wir wollen Konkurrenzen am Arbeitsmarkt in der Tat vermeiden und wir wollen auch Lohn- und Sozialdumping vermeiden.
Vor einigen Tagen klagte der Branchenverband Bitkom, dass in der IT-Branche Stellen auch deshalb unbesetzt bleiben, weil Bewerber zu hohe Löhne fordern. Das sagten 3/4 der befragten Unternehmen. Gibt es einen Mangel an Fachkräften generell oder nur einen Mangel an billigen Fachkräften?
Naja, ich glaube, dass viele Unternehmen, die Arbeitskräfte suchen, eher die billige Fachkraft suchen. Unser Interesse ist aber, dass es hier Perspektiven von guter Beschäftigung mit guter Bezahlung gibt, und zwar für diejenigen, die ins Land kommen, genauso wie für die, die im Land hier leben. Und dafür brauchen wir gute Tarifverträge, und das wäre dann eine gute Perspektive.
Annelie Bundenbach war das, Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes. In Brüssel ist gerade ein deutliches Aufatmen zu vernehmen. Lange hat sich die EU-Kommission mit Italien über dessen Haushaltsentwurf gestritten. Wegen zu hoher Neuverschuldung lehnte die EU den Entwurf ab, doch Italiens Regierung weigerte sich zunächst, etwas daran zu ändern. Nun haben sich beide Seiten doch noch geeinigt. Stefan Überbach aus Brüssel.
Italien hat einen weiten Weg hinter sich, sagte Vize-Kommissionspräsident Dombrovskis und erinnerte an die scharfen Töne, mit denen die Regierung in Rom noch vor wenigen Wochen die EU-Kommission kritisiert hatte. Nach intensiven Verhandlungen habe man sich jetzt auf einen neuen Haushaltsplan verständigt. Die Lösung sei zwar nicht ideal, Brüssel könne aber auf das angedrohte Strafverfahren verzichten, wenn sich Italien an die Vereinbarungen hält. Die italienische Regierung will jetzt weniger neue Schulden machen als ursprünglich geplant. Außerdem geht der Etat für 2019 nach Ansicht der EU-Kommission jetzt von glaubwürdigen und nachvollziehbaren Wachstumserwartungen aus. Allerdings will die Brüsseler Behörde auch in Zukunft wachsam bleiben. Die Koalition aus der fremdenfeindlichen Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung will unter anderem das Renteneintrittsalter senken und ein Bürgergeld für sozial Schwache einführen. Für Währungskommissar Moscovici zeigen die italienischen Zugeständnisse, dass die Stabilitätsregeln für den Euro funktionieren. Die EU-Kommission sei, anders als oft behauptet werde, keine Maschine aus gefühllosen Bürokraten und auch kein Feind der Menschen in Italien. Das Land habe ein schweres Jahr hinter sich mit dem katastrophalen Brückeneinsturz von Genua und den verheerenden Unwettern. Es gebe keinen Zweifel daran, dass Italien zu Europa und zum Kern der Eurozone gehöre. Im Oktober hatte die EU-Kommission den ersten Haushaltsentwurf aus Rom zurückgewiesen und deutliche Nachbesserungen verlangt.
Aus Brüssel, Stefan Überbach. Mit der Schließung der letzten beiden verbliebenen Zechen im Ruhrgebiet verabschiedet sich Deutschland Ende dieser Woche vom Steinkohlebergbau. Was bleibt, das sind die Spuren, die der Bergbau hinterlassen hat, die sogenannten Ewigkeitslasten, die jährlich über 220 Millionen Euro kosten. Diese Aufgabe fällt der RAG-Stiftung zu und Klaus Deuse stellt sie uns vor.
Für Bernd Tönjes, den langjährigen Chef des Zechenkonzerns RAG, ist der Abschied von der Kohle zwar schmerzhaft, doch zumindest in einem Punkt tröstlich.
Dass wir diesen Weg so beschreiten können, wie wir ihn beschreiten, nämlich sozialverträglich, ohne betriebsbedingte Kündigung, ohne soziale Umbrüche in den Regionen.
Bernd Tönjes sagt das nicht mehr als ehemaliger RAG-Chef, sondern in seiner neuen Funktion als Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung. Zweck der Stiftung: die Finanzierung der sogenannten Ewigkeitskosten ab 2019. Schließlich lässt sich bei einer Steinkohlenzeche nicht einfach der Schlüssel umdrehen und abziehen. So muss etwa das Grubenwasser weiter kontinuierlich abgepumpt werden, auch wenn keine Kohle mehr gefördert wird. Ansonsten droht angrenzenden Regionen auf lange Sicht sprichwörtlich eine Überflutung.
Das sind nach Bergbau Kosten, die entstehen durch die Wasserhaltung unter Tage, durch die Polderwasserhaltung über Tage und durch das Reinigen von Grundwasser.
Schon beim Ausstiegsbeschluss vor 11 Jahren war absehbar, dass diese Maßnahmen zig Millionen pro Jahr kosten.
Ja, die Zahl aus dem Jahre 2007 heißt tatsächlich 220 Millionen Euro. Das ist jetzt über 10 Jahre her. Es gibt natürlich Preiseffekte. Und aufgrund der fehlenden Genehmigungen, insbesondere im Saarland, wird sich diese Zahl etwas erhöhen.
Ob möglicherweise bis zu 250 Millionen Euro, das lässt sich allerdings noch nicht genau beziffern. Doch als Mehrheitsaktionär des prosperierenden Chemiekonzerns Evonik verfügt man nach den Worten von Bernd Tönjes über ein ausreichendes Finanzpolster.
Wir haben ein Vermögen, was tagesaktuell natürlich schwankt, aktuell mit dem Aktienkurs Evonik natürlich. Aber wir gehen von etwa 18 Milliarden Euro aus, die wir, wenn Sie so wollen, auf der hohen Kante haben.
Allein im laufenden Jahr erhielt die Stiftung mehr als 360 Millionen Euro von Evonik als Dividende. Insofern zeigt sich Bernd Tönjes mit Blick in die Zukunft überzeugt.
Von den Erträgen, die dieses Vermögen erwirtschaftet, können wir die Beiträge für den Nachbergbau ab 2019 sehr sicher erbringen, sodass eine möglicherweise Beaufschlagung des Steuerzahlers auf jeden Fall nicht zum Tragen kommen wird.
Im Klartext lautet die Botschaft: den Steuerzahler kostet die Abwicklung des Bergbaus keinen Cent. Zwischenzeitlich konnte noch mehr Geld in die Kassen gespült werden. Mit der Platzierung von 16,3 Millionen Evonik-Aktien sowie einer Anleihe nahm die Stiftung eine weitere Milliarde Euro ein. Damit besitzt die Stiftung nunmehr 64,3% an Evonik-Aktien. Zwar steht in der Satzung der RAG-Stiftung das Ziel, den Anteil an Evonik auf 25,1% zu reduzieren, doch für Bernd Tönjes besteht kein Anlass, sich von weiteren Anteilen zu trennen.
Wir wollen auf absehbare Zeit da auch mehr als Aktionär bleiben. Wir glauben, dass die Strategie des neuen Vorstandsteams sehr profitabel ausgerichtet ist, dass wir dort sehr sicher von einer Rendite ausgehen können, die den Vorstellungen der RAG-Stiftung auch genügen.
Darüber hinaus investiert die 2014 gegründete RAG-Stiftung Beteiligungsgesellschaft im Rahmen einer langfristigen Kapitalanlagestrategie in nachhaltig erfolgreiche Unternehmen. Wesentliches Ziel, so heißt es, ist der Aufbau einer unternehmerisch geführten Industrieholding mit innovativen und wachstumsstarken Beteiligungen. Im Fokus stehen dabei insbesondere global agierende Maschinenbau-, Automatisierungs- und Industriedienstleistungsunternehmen. Unter Wachstumsaspekten stieg die Stiftung aber auch mit mehr als 10% bei dem in Europa führenden Online-Fachhandel für Tierbedarf Zooplus ein. Im Rahmen der Diversifizierung ist die Stiftung außerdem Großaktionär des Wohnungskonzerns Viva West, der mit 120.000 Wohnungen zu den Branchengrößen zählt. Da die Wurzeln von Viva West in der montanen Vergangenheit liegen, fühlt man sich nach den Worten von Bernd Tönjes traditionell dem Wohnungsbau verpflichtet. Unter sozialen Aspekten, gerade in Zeiten von knapp gewordenem bezahlbarem Wohnraum.
Wir wollen natürlich einerseits Renditen machen. Auf der anderen Seite legen wir natürlich auch großen Wert darauf, dass bezahlbarer Wohnraum existent bleibt und dass die Mieter hier vernünftig behandelt werden.
Die Aufgabe der RAG-Stiftung besteht jedoch nicht nur in der Finanzierung der sogenannten Ewigkeitskosten, sondern man blicke auch nach vorn, betont Bernd Tönjes.
Das Ruhrgebiet ist eine Chancenregion. Wir haben über 270.000 Studenten in der Region. Und unser Anliegen muss sein, möglichst viele von diesen jungen Talenten hier in der Region zu halten, um über diesen Weg neue Unternehmen und damit Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft in unsere Bergbauregion zu bringen.
Und die Stiftung fördert aus ihren Mitteln auch Bildung und Kultur, denn
wir sehen darin einen wesentlichen Beitrag hier zum Strukturwandel in den Bergbauregionen. Es begann mal mit 1 Million Euro, hat mittlerweile im laufenden Jahr rund 14 Millionen Euro erreicht. Wir werden das im nächsten Jahr aufstocken, indem wir auch noch die finanziellen Ressourcen der RAG hierher vereinnahmen werden, sodass im nächsten Jahr hier rund 30 Millionen Euro zur Verfügung stehen.
Die Stiftung übernimmt somit die Verantwortung für die Vergangenheit des Bergbaus und sieht sich zugleich in der Verpflichtung, die Zukunft in den Bergbauregionen mitzugestalten.
Morgen gibt's einen weiteren Teil in unserer kleinen Serie zum Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland. Christoph Grove in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon würden sich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind.
Das war ein Podcast der DW.